Moment, sie sagen mir, ich könnte Daytona für 200.000 oder eine M1-Uhr für 50.000 haben. Hm. Ja, Moment.
Herzlich willkommen. Wir haben diesmal zwei Gäste im Bayern-Tag. Nachdem wir heute Morgen schon eine Sendung aufgenommen haben, machen wir eine zweite heute Nachmittag. Wir sind weiterhin im Covid-Status. Also das heisst, wir können heute Distanzen zwar zu einem Gast ganz garantieren, bei den anderen, für Harold, der bei uns arbeitet, müssen wir einfach hoffen, dass wir beide ein bisschen in die Richtung reden, dass wir nicht das Problem bekommen. Weil es wäre schade, wenn wir so nette und hübsche Leute nicht würden auch zeigen. Und wir versuchen alles Beste, wir halten die Regeln nach Möglichkeit überall ein, aber wir sind uns bewusst, dass so ein Tag auch irgendwo lebt von dem, dass man die Leute live kann erleben kann. Und danke vielmals, Aurin, du bist für mich nicht nur ein Urgestein oder der Papst schlechthin in Sachen Uhren, sondern du bist für mich auch ein wahrer Freund. Wir verbinden eine Freundschaft, die schon mit deinen Eltern vor langer, langer Zeit angefangen hat, wo wir dann, haben wir es noch fast, ein bisschen, dein Vater vor allem hat immer ein bisschen Bedenken gehabt, wenn er etwas mir offriert hat, gesagt, aber zeig es nicht am Aurin. Der Aurin findet immer irgendetwas, was nicht gut ist an dir. Er ist unvergleichbar. Ich hoffe, es geht ihm gut und ebenfalls der Mutter. Und für mich ist es so, dass ich mich wahnsinnig freue. Ich habe mit dir schon dürfen Beyond-Beiträge machen. Wir arbeiten beide auf höchstem Level in einem Bereich. Man sagt heute Customer Pre-Owned Watches oder wir haben es früher immer Vintage-Uhren genannt, was wir schon seit 1963 machen. Die Auktionshäuser auch ungefähr seit dem Zeitpunkt, aber mit der richtigen Professionalisierung in den 90er Jahren. Du hast dann, glaube ich, deine Weggefährten auch gemacht durch verschiedene Auktionshäuser und heute bist du mit der Livia, deiner Ehefrau, quasi der Hauptverantwortlich bei Philips und du hast das mit der Firma Patsch und Russo quasi beleben. Ich habe gerade heute gehört, dass du auch die ersten Läden hast, wo man auch unter einem Jahr vorbeigehen kann. Ich habe dann dir vorgeschlagen, vielleicht, dass auch ein Service anbietest, weil damit kann man heute eben auch Kunden gewinnen, wenn man als Auktionshaus nicht nur verkauft, quasi tourisch in einem gangfähigen Zustand, sondern wirklich garantiert, dass sie einem auch Freude macht und dass sie kompetent restauriert wird. Das ist heute das grosse Problem. Wir wissen alle, der grösste Feind von Ruhe ist immer noch der Uhrmacher und darum nicht einmal der Kunde unbedingt und darum ist es eine Vertrauenssache, wo man Uhren reparieren lässt. Und ich weiss, dass du und ich, wir haben Visionen für die Zukunft und ich freue mich wahnsinnig, dass du heute mein Gast bist und eben für Harold, der bei mir darf oder will arbeiten. Sie ist eine sensationelle Person. Sie hat auch ihren Weg von Auktionshäusern zuerst beschritten und ist dann zu uns als Spezialistin für Juwelen und Uhren Vintage kommen und macht einen wunderbaren Job. Die beiden arbeiten sehr viel zusammen. Und eben statt gegeneinander haben wir immer gesagt, wir sind froh, es gibt Mitbewerber, weil da kann man mehr in dem Sinn lernen. Man kann aber auch sehen, dass man heute muss mehr liefern als früher. Auch die ganzen Untersuchungen, die die Uhrenmarken haben, bezüglich Materialien, bezüglich ihrer Historie, die ist eine ganz andere als in den 80er und Anfang 90er Jahren noch. Also heute kann man über etwas viel mehr Auskunft geben, als das früher der Fall war. Und ich danke beiden, dass sie da sind. Wir werden auch noch einen englischen Teil machen für die, die es nachher gerne auf Englisch hören, aber es wird nicht immer genau der gleiche Inhalt sein. Darum ist auch, glaube ich, im Deutschen, wie es das auf Englisch untertitelt und umgekehrt natürlich möglicherweise dann auch vom Englisch ins Deutsch. Ich möchte dir einfach nochmal herzlich danken, dass Sie da sind. Du hast demnächst eine Auktion, die findet wann statt?
Als erstes Mal ist natürlich das Vergnügen auch auf meiner Seite ganz gross.
Danke.
Es ist richtig, was du gesagt hast. Uns verbindet eine lange Freundschaft. Ich bin als Uhrenbub seit den frühen 80er Jahren regelmässig gekommen, meine kleine Nase bei euch am Schaufenster gedruckt. Ich hatte auch die grosse Ehre und Freude gehabt, dass ich deinen Vater kennt habe und viel von ihm gelernt habe, von Taschenuhren, von frühen Uhren. Und dann natürlich zwei wichtige Daten bei uns in der Familie. Das war Anfang der 80er Jahre, der 50. von meinem Vater, der einen Nautilus bekommen hat von meiner Mutter. Und dann habe ich meine erste schöne, wertvolle mechanische Uhr auch bei euch bekommen. Ich glaube, das war im 83 oder im 84 und das war ein IWC-Install. Richtig, was du sagst, wir haben eine Auktion. Es ist die zweite Genfer Auktion das Jahr, die wir machen. Die wird jetzt stattfinden am 6., 7. und 8. November. 3 Tage in Genf, in der La Réserve. Da tun wir unser Zelt aufbauen. Logisch, mit Covid ist es nicht mehr so einfach, 400-500 Leute wie nach einem Jahr können aufzubieten. Dafür sehen wir jetzt, wie es telefonische Mitbieter, Online-Mitbieter dramatisch aufgegangen ist. Und im Endeffekt haben wir keine Kunden verloren, sondern noch mehr dazugekommen.
Das höre ich natürlich gerne, sowohl für dich wie auch bei uns. Wir stellen uns auf einen möglichen späteren zweiten oder dritten Lockdown ein. Und wir sind eigentlich überrascht, dass wir jetzt nicht schon ein bisschen im Hinblick auf das Weihnachtsgeschäft vielleicht ein bisschen Mutter entschieden hat vom Schweizer Bundesstaat. Aber eben, es ist an uns die Sachen, die entschieden werden, umgesetzt werden. Wir können auch, wenn wir wollen, unabhängig davon entscheiden, dass wir für uns schlüsseln, wenn die Situation nicht mehr sollte tragbar sein und ich einfach zu viel Sorgen mir muss machen um meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aber ich sehe es genau wie du, das Leben sollte weitergehen und es beschleunigt einfach den digitalen Effekt, den wir jetzt haben. Etwas ganz Schönes, was du mir mal erzählt hast, und ich weiss, du erzählst es sicher gerne nochmal, ist, dass du dich am 6. noch schön angezogen hast, wenn du hast dürfen, zu uns kommen, wenn du nassen quasi am Schaufenster beeindruckt hast. Das ist eine Geschichte für mich, wo ich fast nicht glauben kann. Darum erzähl es doch nochmal, weil ich weiss das nur noch von meinem Grossvater oder Vater, der quasi am Sonntag noch mit der Uhr auch in die Kirche gegangen ist. Aber das ist ja Tempi Passati. Wenn ich heute sehe, nebenan ist ja das Uhrenmuseum, dass die meisten Leute sich fast nur noch für die Armatur interessieren und natürlich sagen, ja, das ist schon schön, wie die E-Mail-Uhr und die Renaissance. Aber eigentlich das Interesse ist nur bei den Sachen, die sie von sich her kennen. Und da müssen wir uns Freund und Experte interessieren, was du jetzt wahrgenommen hast. Wenn du gekommen bist, hast du überhaupt Taschenuhren schon angeschaut? Oder hast du, das Museum ist ja seit 1971 offen. Es wird jetzt nächstes Jahr 50 Jahre sein. Wir wissen noch nicht, wo man die Jubiläumsaktivität, die geplant haben, können durchziehen. Aber sag mir doch nochmal, Flau, wie das war, wo du vielleicht das erste Mal gekommen bist.
Also, das war für meine Firmung, eben im 3 oder im 84, ich könnte es jetzt auswendig nicht mehr sagen. Und dann habe ich dürfen, am späten Nachmittag, mein Vater ist früher aus dem Büro, und ich glaube, auf die 5 habe ich mit ihm abgemacht, vor dem Geschäft bei euch zum Uhren anschauen. Und dann mache ich mich um 4:30 parat, nehme das Tram, würde das Tram nehmen von Fluntern, wo ich aufgewachsen bin, runter am Paradeplatz, um mit dem Vater dürfen gehen, die Uhren anschauen. Und als ich unter der Tür stehe, schaut mich meine Mutter an und sagt, ja, aber so willst du nicht zu der Chronometrie Bayer gehen? Und dann sage ich, was, wieso? Ja, nein, zieh doch ein anständiges Hemd an. Und dann hat sie mir tatsächlich das weiße Hemd aus dem Schrank gegeben, das ich sonst wirklich nur an speziellen Festen würde anlegen. Ich muss sagen, ich war damals 13 oder 14 gewesen. Und dann bin ich mit dem weißen Hemd, hat sie gesagt, ja, schau mal deine Haare an, musst du die noch ein bisschen strählen. Und dann bin ich also geschnickelt runtergekommen, damit man in den Tempel, den Uhrmacher, Tempel, das Mekka für alle Uhrenliebhaber, ordentlich hineingekommen ist. Was du mich auch noch gefragt hast, ist der Trend mit Armbanduhren, die man kennt. Damals, weiss ich noch, wo man reingekommen ist, ist rechts so das Kassen- und Sicherheitshäuschen gewesen. Ich könnte sogar noch wahrscheinlich ein paar Namen von Angestellten, von Verkäuferinnen, vom Personal nennen, die damals bei euch gearbeitet haben. Und dann die ganze Stege rechts, Neuenburger Bandüle. Und dann auch so mit den Gewichtchen, die man müssen aufziehen, die nachfrühneren, die Eisenuhren, die Zürcher. Oder, also. Und wenn ich jetzt mal rasch einfach einen Schritt zurück mache und die Gesellschaft anschaue heute. Ich will nicht sagen, es ist besser oder schlechter, es ist einfach anders.
Ja, man muss es akzeptieren, es ist genau.
Erstens sehen wir eine grundlegende Veränderung von wer das Kapital, also wer das Geld hat für so schöne Sachen.
damals in den 70er oder 80er Jahren, auch noch in den 90er Jahren, ein Schnursammler im Schnitt ein 50, 60, 70, sogar 80-jähriger bestandener Herr gewesen, ein Rechtsanwalt, ein Arzt, ein Unternehmer, wo das nötige gesparte gehabt hat, um schöne Uhren zu kaufen. Jetzt, wenn man heute mal überhaupt die Wirtschaft anschaut und man weiss, dass man an der Börse mit 25 schon ein Superstar kann sein, gleichzeitig die ganze Dotcom Generation im Silicon Valley, da gibt es, man sagt das auf Englisch, Executives, die mit 30 wirklich Milliardäre sind. Und auch Erben, natürlich. Also man kann auf verschiedene Arten zu schönen Bankkonti kommen. Und wiederum haben die einen ganz anderen Geschmack als ihre Väter und Großväter. Früher ist man nur und ausschließlich mit Krawatte, Anzug, Mantel, Hut, Schirm aus dem Büro gegangen, wenn man jemand war. Und jetzt schauen wir uns zwei rasch an. Wir haben den obersten Knopf offen. Wir sind ein bisschen sportlicher, als noch unsere Väter vor ein paar Jahren auftreten sind. Wir schauen es auch in der Kunst an. Ich meine, alte Meister, flämische Bilder aus dem 16. oder 17. Jahrhundert. Schauen wir es bei den Oldtimer an, Vorkriegsauto. Heute sammelt man 70er, 80er, 90er Jahre Porsches oder Lamborghinis und wie sie alle heissen. Schauen wir es beim Design, bei den Möbeln an. Die barocken Möbel, die vor 20 Jahren Headlines, Titelseite waren in einer Auktion, werden heute ersetzt durch Eileen Gray, durch 20. Jahrhundert, Ponti Molino, wie sie heissen. Man sieht es überall. Die heutige Generation möchte leben. Sie ist vielleicht weniger, ich kann nicht sagen intellektuell, aber sie ist weniger theoretisch als ihre Großväter. Und wenn mit dem Objekt, mit dem Porsche, wenn sie arbeiten, auch wenn ein Oldtimer ist, Patek Philippe am Handgelenk, wenn sie Vintage ist, wenn sie tragen. Das Bild ist wahrscheinlich eher 20. Jahrhundert als 17. Und das hat natürlich auch den Wert von diesen Uhren sehr verändert. Heute gibt es Daytonas bei 200.000 Franken und schöne E-Mail-Uhren für 50.000 Franken. Das gibt wiederum Opportunities, Möglichkeiten. Sie sehen das wahrscheinlich auch in ihrem eigenen Geschäft. Die Leute sagen, Moment, sie sagen mir, ich könnte Daytona für 200.000 oder eine E-Mail-Uhr für 50.000 haben. Ja, Moment. Und da muss ich sagen, ist spannend, nicht immer einfach. Und ich habe es erst kürzlich in einem Film, den wir produziert haben, gesagt, wenn jemand im Jahr 2000 ein Experte, ein Uhrmacher, ein Sammler, ein Auktionator, ein Händler in einen Dornröschen Schlaf gefallen wäre und dann würde man den 20 Jahre später aufwecken, der kommt nicht mehr raus. Der hätte die Orientierung verloren. Das hat so eine Entwicklung durchgemacht. Und darum ist es wichtig, dass man 24 Stunden am Tag vernetzt ist und mit den Kunden in Kontakt bleibt und hört, was gesammelt und gesucht wird.
Auch vielen Dank für die Analysen. Ich habe wahrscheinlich noch nie so eine brillante Ausführung gehört, wie heute sie ist. Und ich bin froh, dass wir sie auch noch fast gleich erleben, wie du sie erlebst. Und ich glaube, man kann ähnlich sagen. Für Herold, der bei mir, glaube ich, auch schon seit wie viele Jahren arbeitet?
4 Jahre.
4 Jahre, also erst 4 Jahre. Aber sie redet jetzt mittlerweile auch schon fast ein bisschen Schweizerdeutsch. Aber wir nehmen sie ja nicht über, wenn sie ein bisschen Hochdeutsch redet mit uns. Sie ist eigentlich das Gegenstück bei uns von dem, was der Aure ist, für Philips und eben Batsch und Russo. Und für uns ist es schön zu sehen, dass sie sich auch einerseits um die effektive Gegenwart kümmert, auch die Zukunft, aber auch viel Verständnis haben, dass man auch muss eben unsere Lagenbücher und alles digitalisieren, aktualisieren. Wir sind jetzt endlich auch in der Lage, dass wir Sachen können aus unseren Lagerbüchern ausdrucken, wo wir früher immer müssen, mühsam in Aussenstationen anschauen. Wie empfindet Sie es? Ich nehme an, nicht viel anders, aber geht es Ihnen auch so, was der Herr Bartsch sagt, dass man vielleicht Objekte da noch immer kann verkaufen, aber eigentlich Technik schon die Leute von heute haben wollen, tragbare Uhren, die man nicht muss. Also ist wie bei den Autos, wo man noch müssen, zum Teil mit den Kurbeln. Alles ist heute nicht mehr so gefragt von T-mässig, aber eben etwas, das doch schon von der Sicherheit und von der Komfort und von der Reliability, dass man nicht jedes Mal muss zum Garagist gehen, wenn man es benutzt, funktioniert. Bitte, ich würde Sie gerne mal ein bisschen zuhören.
Also es ist schon so, wie der Herr Bartsch sagte, dass die Uhren heute, die alten Uhren natürlich auch sehr gern getragen werden. Mhm. Und es ist auch da das Thema, dass man natürlich dann noch Uhren hat, mit denen man jetzt auch die täglichen Dinge des Lebens erledigen kann. Vielleicht nicht gerade Golf spielen. Das sind bei den meisten alten Uhren ist das nicht ganz hilfreich. Aber dass eben, wenn man sich mal schon so ein Stück leisten kann, dass man das auch tragen möchte. Und der Trend zurzeit ist auch sehr dahin, dass man sich eine Uhr leistet aus dem Jahr, wo man geboren ist zum Beispiel.
Das habe ich auch schon viel gehört.
Und da haben wir sehr, sehr viele Nachfragen tatsächlich nach verschiedenen Uhrenmarken auch, dass da einfach der Wunsch da ist, dass man möglichst auch mal eine Uhr hat, die aus dem gleichen Geburtsjahr ist. Und da können wir auch sehr oft helfen. Wenn wir es dann nicht am Lager haben, ist es auch so, dass wir das dann für die Person besorgen können und dann auch entsprechend uns dann mit den Kundenwünschen auseinandersetzen. Aber es ist natürlich, je älter so eine Uhr ist, desto empfindlicher ist sie. Und deswegen muss man da dann auch mit den Kunden entsprechend dann auch kommunizieren, was ist machbar, was ist nicht machbar. Also zum Beispiel eine Uhr aus den 40er Jahren ist schwieriger als Alltagsuhr tauglich, weil einfach die Mechanik dahinter nicht dem entspricht, was heute üblich ist. Und vor allen Dingen, wo man auch darauf achten muss, dass die Ganggenauigkeit nicht den modernen Uhren entspricht. Also es ist, da muss man wirklich mitleben, dass nicht ein, zwei Sekunden am Tag nur Unterschied sind, vielleicht dann tatsächlich mal eine halbe Minute.
Das fand ich 100% nachvollziehen und auch bestätigen. Wenn man dann das eben will von einer Uhr, sollte man eben die neue Uhr kaufen und die andere nur am Sonntag oder zu speziellen Anlässen tragen. Und wie schon gesagt, es soll ein Unterschied sein zwischen dem, was alt oder was älter ist und das, was eben brandaktuell ist. Ich glaube, dass wir da einer Meinung sind und dass es auch so ist, dass die Kunden meistens eine gewisse Kompromissbereitschaft haben. Wenn natürlich ein Kunde bei uns ein konkaves Glas noch in zwei Monaten zweimal kaputt macht bei einer Uhr, dann sprechen wir auch mit dem Kunden und da haben wir vielleicht einen Fehler gemacht in der Beratung. Wir hätten es nicht etwas so Fragiles oder auch Autos, ist ja mit den Autos, wo man noch zwischenschalten muss und wo Leute ja nur noch gewohnt sind, mit automatisch zu fahren, ist das schwierig. Und der Wunsch, dass solche Leute auch mal etwas so besitzen, muss man den Leuten erklären, dass sie in der Beziehung halt sich vielleicht wirklich anders verhalten müssen. Aber eigentlich haben wir in den letzten Jahren gemerkt, dass der Kunde viel besser informiert ist, dank Uhrenheften, dank auch diesen Sendungen, die wir machen. Auktionshäuser sind sehr bemüht auch, dass sie heute Background Stories, also Storytelling ist auch in dem Fall wie bei uns das wichtigste oder sehr wichtiger Teil, dass ein Modell erfolgreich ist. Ich bin immer überrascht, Auri, du hast vielleicht eine Idee, heute kommt eine Rolex so auf den Markt und schon hat sie einen Namen, obwohl wir eigentlich nur von einer Referenz hören. Wie kommt das? Ist das einfach ein Trend, den die Italiener eingeführt haben oder einzelne Auktionatoren sagen, eine Uhr, die nicht einen Übernamen hat, kann irgendwie nicht eine Kultur werden. Also du kannst mir jetzt gerne sagen, warum eine Uhr Batman oder Hulk heißt, aber bitte sag mir doch mal, wie sind die Ursprünge und wie wichtig ist das für unsere Industrie, dass solche Kultnamen und Kosenamen für Uhren gefunden werden?
Ja, also es ist sicher mit Italienern hat das viel zu tun. Okay. Also ich gehe jetzt wieder auf Schweizerdeutsch, wenn das
für euch Entschuldigung, Zuschauer. Bei uns ist die Anständigkeit, dass wir immer auf Hochdeutsch sprechen, aber sie versteht uns ja perfekt auf Schweizerdeutsch. Aber ich bitte.
Wir müssen jetzt mal halt zurückgehen, vielleicht 30 Jahre. Ich glaube, der grosse Trend im Uhrensammeln hat in den 80er Jahren, also Armbanduhrensammeln, angefangen. Ja. Und die Italiener waren natürlich schon eine treibende Kraft.
Absolut.
Und jetzt gehen wir zurück. Und das war eine Zeit, wo es keine Webseiten gegeben hat. Mhm.
Kein Internet.
Kein Internet. Es hat auch noch kein Mobiltelefon mit Kamerafunktion. Und jetzt stellen wir uns vor, du bist ein Uhrensammler, ich bin ein Uhrensammler. Und
ich rufe dir an, Festnetz, wohlgemerkt, und sage dir, René, ich habe eine ganz seltene Rolex gefunden. Alte Rolex. Und sagst du, ja, was ist für eine? Die Referenznummer hätte dir auch nicht viel gesagt, weil sie hat dann keine Bücher gegeben, kaum Bücher gegeben. Und dann habe ich sie dir beschrieben, ja, weißt du, rund und Mondphase und zwei Fensterli. Ja, Willi. Und dann muss man der ja einen Namen geben. Und zum Beispiel jetzt bei den zwei Mondphasenmodellen gibt es einerseits die sogenannte Stelline. Stelline auf Italienisch heisst kleines Sternchen, kleiner Stern, weil sie für die Stundenindexe Sternli hat. Gleichzeitig gibt es ein grösseres Modell, das ist die Referenz 8171, und die haben es Padellone genannt. Und Padellone heisst die grosse Bratpfanne. Weil die Uhr wirklich vom Durchmesser und von der Form wie eine Pfanne ausgesehen hat. Und gleichzeitig natürlich Paul Newman ist zu dem Namen gekommen, weil der Paul Newman mal auf seinem Titelbild so den super Look gehabt hat, mit der Uhr am Handgelenk. So sind die Namen gekommen, weil man hat irgendwie die müssen nennen, dass der Gegenüber verstanden hat, Degola. Der Ziegel, die rechteckige Batik. Jede Uhr hat einen Namen bekommen, dass der Gegenüber hat können, schnell begreifen, worum es geht. Jetzt heute, klar, die Sammlergemeinschaft macht weiter, wir bräuchten es nicht mehr. Hulk, logisch grün, Batman wissen wir auch warum, Pepsi wissen wir auch warum. So ist es normal. Ist es schädlich? Nein. Ich meine, schauen wir mal bei den Autos an. Ich glaube, Volkswagen hat den Käfer nie Käfer genannt. Mhm. Da gibt es auch noch, glaube ich, einen Frosch von der Triumph, weil es einfach ästhetisch dem entsprochen hat, mit diesen Froschaugen hat das Gabriel den Froschnamen bekommen. Okay. Also, Frog Eye, Entschuldigung, auf Englisch, Froschaugen, so heisst er, glaube ich. Also, das ist sicher stark in Italien gekommen und ist natürlich reizend, wenn die Nicknames, die Spitznamen bleiben dass die Tondi den Patek-Chronograph mit der Runde drücken, weil 130, 530, ja. 1579 haben ja alle rechteckige Drücken. Die einzige mit der Runde Chronograph drücken ist 1463, der wasserdichte
Chronograph. Richtig. Haben Sie noch etwas dazu beifügen oder geht es Ihnen genau gleich? Haben Sie das Gefühl, dass Uhren mit einem Kosenamen, wie wir dem jetzt sagen, vielleicht eben mehr Aktualität? Also bei der Rolex ganz klar, aber ich sehe einfach, dass das etwas ist, was hilft, an einem nicht technisch oder Referenzfreak eben schneller auf das zu kommen, was er wirklich suchen tut. Also für uns ist es eigentlich auch irgendwo hilfreich. Nur habe ich einfach zusätzlich das Problem, dass ich neben der Referenz und sonstigen Sachen wissen, wo ich muss haben, auch muss mir den Namen möglicherweise auf Englisch oder auf Italienisch auch noch dazu merken. Aber ich finde es an und für sich sympathisch, dass die Leute ihrem Gefühl, den Eindruck, also Ausdruck geben, indem sie einen Namen geben, wie sie ihre Freundin haben. Also es kann auch so ein Kompliment sein, wenn sie eben einen Namen in Padellone oder so haben. Weil das ist einfach etwas, wo der persönliche Ausdruck ist von jemandem, der eine Uhr besitzt, der einem sehr wertvoll ist am Herzen liegt.
Ja, es ist, die Übernahmen sind tatsächlich sehr, sehr spannend und ich habe jetzt gerade, wie Sie das mit Batman jetzt erzählt haben, ist mir gerade eingefallen, dass ich jetzt neulich gelesen habe, dass die neue Batman-Version jetzt als schon als Batgirl bezeichnet wird. und dann ist noch, dass jetzt aber zum Beispiel auch Uhrenmarken, die heute bekannt sind, wie zum Beispiel Lange und Söhne, da hätte ich bis jetzt noch nie irgendwo einen Übernamen gehört. Aber wahrscheinlich ist das schon wieder zu deutsch.
Eine gibt es, das ist der Chronograph, der 1815 Chronograph, die erste Generation, die heißt Philippe Dufour. Und Philippe Dufour ist ja der berühmte, unabhängige Independent Watchmaker, der praktisch ein paar Uhren pro Jahr macht, weil er als einzige Uhr, außer seiner eigenen, eine nicht mehr hergestellte Chronograph von der Langen Söhne trägt und die wird jetzt Philippe Dufour genannt. Also es gibt nichts, was es nicht gibt. Es sind Kosenamen. Also ich glaube, es heisst schon auch eine Bindung, wo der Kunde dann mit seiner Freundin am Handgelenk aufbaut. Ich finde das reizend, also ich finde es sympathisch. Und dann gibt es natürlich die ganz Verrückten. Wir haben die Patek Philippe, die Referenz
24, 42, die hat dann so eine solche Kurve und die heißt Marilyn Monroe.
Oh, okay, Marilyn Monroe. Für was Marilyn Monroe alles muss herhalten, das glaubt man fast nicht.
Schlange aber
es steht immer noch für etwas, was wie ein Mythos ist und wo im Prinzip nur ein Enhancement bedeutet für jedes Produkt, das mit der Marilyn Monroe identifiziert wird. Also du hast demnächst ein Auktionsdatum, ist glaube ich...
Ja, wir fangen am Mittwoch, am kommenden Mittwoch an mit der Ausstellung. Da müssen wir einfach schauen, dass die Leute sich anmelden und mit der Maske kommen. Wir schauen auch, wie ihr, sehr auf Gesundheit und Sicherheit schauen. Die Auktion findet am 6., 7. und 8. statt. Da kann man sie live mitverfolgen, wie ein Fußballmatch, leeres Stadion. Ja. Aber man kann von zuhause mit einer Schale Popcorn und einem Bier oder einem Eistee in der Hand mitschauen auf philips.com und es hat lässige Uhren dabei.
Danke vielmals auch, dass du den Werbespot schnell gemacht hast. Die, die jetzt noch sehen wollen, was wir nachher werden sehen, an Uhren, die auf dem Tisch liegen, die müssen jetzt dann auf die englische Version umschalten, weil ich will euch beiden herzlich danken, dass ihr das mit uns gemacht habt auf Deutsch. Der Philipp Tüffo wird hoffentlich auch als lebendige Legende machen, demnächst auch mal in so einem Bayern-Tag sein. Wir sind ja beide mit ihm sehr befreundet. Wir sind an den Geburtstag eingeladen bei ihm oben. Und
Jury vom Grand Prix sind wir beide mit ihm. Da haben wir viel gelernt von ihm.
Präsident wie überall, und er ist in der Jury in Lausanne oder in Genf. Und wir beide sind ja dieses Jahr auch einmal aufgerufen, dass wir an die Sicht gehen.
In zwei Wochen sind wir so weit.
Ja, nachdem ich ja samt als Juror hat dürfen aufgeben vor ein paar Jahren, haben wir dann müssen, aufgrund der Covid-Situation, haben wir jetzt entschieden, nur Schweizer nehmen. Und das wird dann bereits ungefähr in zwei Wochen stattfinden, die Vorauswahl und dann effektiv Preisüberlegung im November am
12. Ob das auch alles digital sein wird, ich weiss es nicht, ob es einen Zoom-Grand Prix gibt, ich weiss es noch nicht.
Wir werden uns überraschen, weil im Moment nehmen wir alles, wie es kommt. Aber herzlichen Dank, dass Sie wieder unsere Gäste sind, mindestens visuell oder mit akustisch. Ich möchte auch herzlich am ganzen Team danken, das da verantwortlich ist, dass wir diese Sendungen machen können. Bis bald und auf Wiedersehen.